Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Zahnärztlich-chirurgische Maßnahmen bei Kindern von Gabriele Virgutz, Gisela Hetzer. Einleitung.
In der zahnärztlichen Praxis können folgende chirurgische Maßnahmen bei Kindern ambulant durchgeführt werden: Extraktionen von Milch und bleibenden Zähnen, operative Entfernung bzw. Freilegung von retinierten oder überzähligen Zähnen, Behandlung dentogener Abszesse, die Korrektur von Zungenbändchen und die Lippenbandexzision. Wurzelspitzenresektionen oder sogenannte apikale Kürettagen bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum sowie orale Implantate bei nicht abgeschlossenem Kieferwachstum haben nur eine sehr eingeschränkte Indikation und werden daher hier nicht abgehandelt. Das Alter des Kindes und damit verbunden seine Kooperationsbereitschaft, der Umfang des Eingriffs und vor allem die individuelle Kompetenz des Behandlers entscheiden darüber, ob der Eingriff von ihm selbst durchgeführt wird oder ob er das Kind an einen Oralchirurgen überweist.
Merke: Vor jeder chirurgischen Intervention ist der Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte über den geplanten Eingriff und mögliche Komplikationen aufzuklären.
Die kurze allgemeinmedizinische Anamnese des Kindes umfasst im Hinblick auf mögliche Komplikationen besonders folgende Punkte: Allergien, Gerinnungsstörungen, Herzerkrankungen, Diabetes. Unabdingbar für den problemlosen Ablauf des chirurgischen Eingriffs sind Schmerzfreiheit und eine adäquate psychologische Führung des Kindes. Eine zuverlässige Schmerzausschaltung gelingt in der Regel mit den Methoden der Lokalanästhesie, die gegebenenfalls mit einer Sedierung kombiniert werden können. Eine Allgemeinanästhesie ist in folgenden Fällen angezeigt: bei umfangreicher Gebisssanierung, bei schwierigen, länger dauernden operativen Eingriffen, bei Behandlungen, die durch eine Lokalanästhesie nicht schmerzfrei gestaltet werden können und oft bei Kleinkindern. Die intraoperative Lokalanästhesie dient in diesen Fällen der postoperativen Schmerzausschaltung.
Merke: Unabdingbar für den problemlosen Ablauf des chirurgischen Eingriffs sind Schmerzfreiheit und eine adäquate psychologische Führung des Kindes. Lokalanästhesie. Methoden der Lokalanästhesie beim Kind: Oberflächenanästhesie, Infiltrationsanästhesie, Leitungsanästhesie, intraligamentäre Anästhesie.
Zur Injektion werden derzeit Lokalanästhetika vom Amidtyp wie Lidocain und Articain empfohlen, wobei Articain wegen seiner kurzen Plasma-Halbwertszeit, der ausgeprägten Knochenpenetration und der hohen Plasmaproteinbindung als das Lokalanästhetikum der Wahl für Kinder genannt wird. Für die Anwendung in der Kinderzahnheilkunde ist Articain mit reduziertem vasokonstriktorischen Zusatz gut geeignet, weil selten unerwünschte Nebenwirkungen auftreten und die Wirkungsdauer trotzdem ausreichend ist.
Merke: Wegen des geringen Körpergewichts jüngerer Kinder sollte vor Behandlungsbeginn die individuelle Grenzmenge des Lokalanästhetikums berechnet werden. Oberflächenanästhesie.
Es hat sich bewährt, vor einer Injektion die Einstichstelle mit einem Oberflächenanästhetikum einschlafen zu lassen. Bei einigen Maßnahmen wie der Extraktion stark gelockerter Milchzähne, dem Einsetzen von Milchzahnkronen oder Matrizenanlage ist die Oberflächenanästhesie allein ausreichend. Die Applikation des Oberflächenanästhetikums sollte nicht großflächig, sondern nur punktuell auf der getrockneten Schleimhaut für circa eine Minute erfolgen.
Merke: Oberflächenanästhetikum vor der Injektion nur punktuell, nicht großflächig auftragen.
Es werden sowohl Präparate des Amidtyps als auch des Estertyps empfohlen. Die Resorption dieser Präparate erfolgt sehr rasch.
Kave: Bei der Berechnung der individuellen Grenzmenge müssen Oberflächenanästhetika mit berücksichtigt werden. Terminale Infiltrationsanästhesie.
Für die meisten chirurgischen Eingriffe bei Klein- und Vorschulkindern ist die terminale Infiltrationsanästhesie ausreichend. Auch im Seitenzahngebiet des Unterkiefers sind bis zum Alter von 5 bis 6 Jahren aufgrund der lockeren Knochenstruktur eine gute Diffusion des Anästhetikums und eine nachfolgende Analgesie gewährleistet. Die Injektion erfolgt langsam in die Umschlagfalte in Höhe des Apex der bukalen Zahnwurzeln. Bei der Extraktion oberer Zähne ist immer eine Anästhesie der palatinalen Schleimhaut erforderlich. Da die palatinale Injektion sehr schmerzhaft ist, kann die Injektion transpapillär erfolgen. Hierzu wird die Injektionsnadel unter ständiger Abgabe des Anästhetikums von bukal langsam durch die Interdentalpapille geführt. Erst danach erfolgt eine weitere Injektion von ca. 0,2 ml Anästhetikum in die bereits anästhesierte Schleimhaut von Palatinal. Es ist ratsam, dem Kind vor der Injektion die Wirkung des Anästhetikums zu beschreiben. Ebenso sollte über den kleinen Pieks oder Mückenstich wahrheitsgetreu gesprochen werden. Ein kurzes Zwicken auf dem Handrücken des Kindes wird von kooperativen Patienten problemlos toleriert. Die Assistenz reicht die Spritze unterhalb der Augenlinie des Kindes. Auf diese Weise lässt sich das Lokalanästhetikum bei bisher nicht durch eine vorherige Behandlung verprellten Kindern meist gut applizieren. Es gibt allerdings auch Empfehlungen, dem Kind die Spritze mit dem Schlafwasser vorher zu zeigen, besonders wenn das Kind dies verlangt. Man sollte aber bedenken, dass sich ein zu viel an Informationen auch negativ auf die weitere Behandlung auswirken kann.
Merke: Dem Kind sollte die Wirkung des Anästhetikums beschrieben werden. Allerdings kann sich ein zu viel an Information auch negativ auf die Behandlung auswirken. Leitungsanästhesie.
Für größere chirurgische Eingriffe im Unterkiefer ist nach dem Durchbruch der ersten bleibenden Molaren die Leitungsanästhesie des Nervus alveolaris inferior am Foramen mandibulae die Methode der Wahl. Hierbei sind die anatomischen Gegebenheiten hinsichtlich der Lage des Foramens am wachsenden Unterkiefer zu berücksichtigen. Die Kauflächen der Unterkiefermolaren und der untere Rand der Plica pterygomandibularis dienen der Orientierung. Die Öffnung des Foramen mandibulae liegt beim Kleinkind unterhalb der Kauebene, beim 5- bis 6-Jährigen auf Höhe der Kauebene, beim 12-Jährigen etwas über der Kauebene, beim Erwachsenen ca. 1 cm über der Kauebene.
Merke: Zur sicheren Schmerzausschaltung sind 1 bis 1,5 ml der 4%igen Artikainlösung ausreichend. Intraligamentäre Anästhesie.
Mit dieser Methode erreicht man ohne die Betäubung angrenzender Weichteile eine rasch einsetzende Schmerzausschaltung am einzelnen Zahn. Die Injektion erfolgt in den mesialen und distalen Desmodontalspalt des zu extrahierenden Zahnes. Mit speziellen Spritzensystemen werden jeweils 0,2 ml des Lokalanästhetikums pro Zahnwurzel abgegeben. Die Injektion soll langsam erfolgen.
Kave. Wegen der Gefahr der Bakteriämie ist bei gefährdeten Kindern vor dem Einstich auf Plaqueentfernung zu achten. Bei Kindern mit Endokarditis-Risiko ist die intraligamentäre Anästhesie kontraindiziert. Milchzahnextraktion.
Ein Milchzahn wird nach seiner physiologischen Wurzelresorption in der Regel problemlos exfoliiert bzw. vom Kind selbst entfernt. Milchzahnextraktionen gelten daher in der Regel als einfache zahnärztliche Eingriffe. Abweichend davon kann jedoch auch die Extraktion eines Milchzahns mit Schwierigkeiten verbunden sein. Das ist der Fall, wenn ein Milchzahn aufgrund von Karies und Kariesfolgeerkrankungen oder aus kieferorthopädischen Gründen vorzeitig extrahiert werden muss. Wenn durch Abweichungen im Resorptionsverlauf die Gefahr besteht, dass Milchzahnwurzeln frakturieren oder wenn aufgrund der engen topografischen Lagebeziehungen zwischen Milchzahn und Zahnkeim des Nachfolgers der Zahnkeim durch die Milchzahnextraktion geschädigt werden kann. Unabhängig davon können eine Milchzahnextraktion und die damit verbundene Lokalanästhesie die Kooperationsfähigkeit und Bereitschaft eines Kindes überfordern und sich deshalb problematisch gestalten.
Merke: Mit Ausnahme der Entfernung bereits gelockerter, resorbierter Milchzähne ist vor der Extraktion ein Röntgenbild unabdingbar. Indikationen und Kontraindikationen. Indikationen für die Milchzahnextraktion: Karies und Kariesfolgeerkrankungen, Misserfolg nach endodontischer Therapie, unterminierend resorbierte zweite Milchmolaren im Oberkiefer, Trauma, Ankylose, präpubertäre aggressive Parodontitis. Kontraindikationen für die Milchzahnextraktion: Relative Kontraindikationen für Milchzahnextraktionen sind Allgemeinerkrankungen des Kindes, fehlende Kooperationsbereitschaft des Kindes, akute Entzündungen in der Mundhöhle.
Häufiger Anlass für Milchzahnextraktionen sind durch Karies und Kariesfolgeerkrankungen tief zerstörte Milchzähne, deren Restauration nicht angezeigt oder nicht durchführbar ist. Das alleinige Trepanieren und Offenlassen von Milchzähnen stellt nur eine kurzzeitige Kompromisslösung dar.
Kave. Das längere Belassen solcher Milchzähne ist eine hygienische Katastrophe für das Mundhöhlenmilieu und kann erhebliche Zahndurchbruchstörungen der Nachfolger verursachen.
Es birgt außerdem die Gefahr von Exazerbationen und der Entstehung von Strukturanomalien der darunterliegenden bleibenden Zähne in sich. Weitere Extraktionsgründe sind fehlgeschlagene endodontische Behandlungen von Milchzähnen, durch Trauma geschädigte Milchzähne, Ein durch den ersten bleibenden Molaren unterminierend resorbierter zweiter Milchmolar im Oberkiefer, wenn die Distalisation bzw. die Aufrichtung des ersten Molaren scheitert. Ankylosierte Milchzähne, die den Durchbruch des Nachfolgers behindern, und in sehr seltenen Fällen eine präpubertäre aggressive Parodontitis. Über die Extraktion eines Milchzahns im Stadium einer akuten Entzündung bis hin zur Abszedierung divergieren die Ansichten. Wenn es der Allgemeinzustand des Kindes erlaubt und eine einfache Extraktion zu erwarten ist, kann diese befürwortet werden. Anders als bei bleibenden Zähnen wird auch bei fortgeschrittener apikaler oder interradikulärer Parodontitis noch eine Entlastung über die Extraktionswunde möglich sein.
Merke, bei ausgedehnten Abszessen und reduziertem Allgemeinzustand muss das Kind zur stationären Behandlung überwiesen werden. Vorgehen bei der Extraktion von Milchzähnen.
Bei der Milchzahnextraktion wird zunächst, wie bei der Extraktion bleibender Zähne, die marginale Gingiva mit einem geeigneten Instrument vom Zahn abgelöst. Danach wird der Milchzahn mit einem Hebel vorsichtig luxiert, indem man auf die mesialen und distalen Wurzelflächen Druck ausübt. Dabei ist auf den mitbelasteten Nachbarzahn zu achten, indem dieser mit auf die Kaufläche gerichtetem Daumendruck geschützt wird.
Kave. Bei soeben durchgebrochenen benachbarten bleibenden Zähnen mit unvollständig ausgebildeter Wurzel ist an dieser Stelle der Hebeleinsatz kontraindiziert.
Nach der Lockerung des Milchzahns mit dem Hebel wird eine entsprechende Zange eingesetzt und der Zahn durch Luxationsbewegungen in bukooraler Richtung und zuletzt durch Zugbewegung entfernt. Die am besten geeignete Luxationsrichtung wird vom erfahrenen Zahnarzt erfühlt. Bei forcierten Luxationsbewegungen können resorptionsbedingt dünn auslaufende Wurzelenden leicht frakturieren.
Kave. Stark gespreizte Milchzahnwurzeln erfordern in der Endphase der Extraktion mehr Platz, als durch den Kronendurchmesser des Milchzahns zur Verfügung steht, sodass die Frakturgefahr hier besonders hoch ist.
Das Vorgehen bei der Extraktion von Front- und Eckzähnen gestaltet sich wie bei bleibenden Zähnen. Der Milchzahn wird durch Rotationsbewegungen entfernt.
Kave. Bei den initialen Lockerungsbewegungen ist darauf zu achten, dass die Milchzahnwurzeln nicht in Richtung auf den Zahnkeim hin luxiert werden.
Die Kompression der Alveolarwände kann unterbleiben, wenn der Zahnwechsel unmittelbar bevorsteht. Bei mehr als zwei benachbarten extrahierten Milchzähnen empfiehlt es sich, die Wunde mit einer Naht zu verschließen. Ein steriler Tupfer schützt die Wunde vor Manipulationen durch das Kind.
Merke. Abschließend sind Kind und Begleitperson auf das Verhalten nach der Extraktion hinzuweisen. Damit lassen sich Bissverletzungen und Schuldzuweisungen an den Zahnarzt vermeiden.
Für die Behandlung von Wundheilungsstörungen gelten die gleichen Grundsätze wie im permanenten Gebiss.
Entfernung ankylosierter Milchzähne.
Verwachsungen zwischen Zahnwurzel und alveolärem Knochen kommen im Milchgebiss relativ häufig vor. Klinisch imponiert eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Infraposition des betreffenden Milchzahns, weil nur in den benachbarten Kieferabschnitten das vertikale Wachstum fortschreitet. Ankylosierte Milchzähne sollten in der Regel zum Zeitpunkt ihres physiologischen Wechsels entfernt werden. Kommt es dagegen zu einer Verlagerung des Nachfolgers oder zu einer ausgeprägten Infraposition mit subgingivaler Lage der Zahnkrone, muss der ankylosierte Milchzahn frühzeitig und gegebenenfalls operativ entfernt werden. Bei partieller Ankylose gelingt die Extraktion in der Regel ohne größere Probleme.
Kave. Zeigt sich nach vorsichtiger Luxationsbewegung keine deutliche Lockerung, so besteht die Gefahr einer Wurzelfraktur. Es ist dann sinnvoller, den ankylosierten Milchzahn vertikal zu trennen und die Wurzeln einzeln zu luxieren. Komplikationen. Komplikationen bei Milchzahnextraktionen. Wurzelfrakturen, Schädigung des nachfolgenden Zahnkeims, versehentliche Entfernung des nachfolgenden Zahnkeims. Wurzelfrakturen.
Die Gefahr, dass Milchzahnwurzeln bei der Extraktion frakturieren, besteht sowohl bei anatomischen Abweichungen als auch bei Besonderheiten im Resorptionsmuster. Dazu zählen Resorptionslakunen in der Wurzelmitte oder asymmetrische Resorptionen, wo dünne, scherbenartige Wurzelenden entstehen.
Kave. Eine Fraktur von Milchzahnwurzeln ist auch bei sorgfältiger Inspektion der Wurzelenden nicht immer von resorptionsbedingten Befunden zu unterscheiden.
Ein knackendes Geräusch während der Extraktion bestärkt jedoch den Verdacht auf eine Wurzelfraktur. In solchen Fällen trägt erst ein Röntgenbild zur Aufklärung der Situation bei. Handelt es sich um einen infizierten Wurzelrest, so sollte dieser unbedingt entfernt werden. Das gelingt aufgrund osteolytischer Prozesse im umliegenden Knochen meist problemlos.
Merke, Infizierte frakturierte Wurzelreste müssen unbedingt entfernt werden.
Frakturierte Wurzelreste vitaler Milchzähne müssen nicht in jedem Fall entfernt werden, da sie in der Regel nach einiger Zeit resorbiert werden. Solche Wurzelreste können jedoch auch von sklerosiertem Knochen umgeben werden und den Durchbruch des Nachfolgers oder orthodontische Bewegungen der Nachbarzähne stören. In diesen Fällen müssen die Wurzelreste durch Aufklappung entfernt werden. Falls solche heikle Situationen vorhersehbar sind, ist es besser, den Milchzahn von vornherein zu trennen und die Wurzeln einzeln zu luxieren.
Schädigung oder versehentliche Entfernung von Zahnkeimen.
Besonders bei vorzeitig notwendig werdenden Milchzahnextraktionen besteht die Gefahr, in der Furkation liegende Zahnkeime durch rigoroses Kurittieren der Milchzahnalveole zu schädigen. Bei noch wenig mineralisierten Zahnkeimen können Zahnkeime sogar versehentlich mitentfernt werden.
Kave. Werden Zahnkeime versehentlich mitentfernt, ist der Zahnkeim sofort zu replantieren und durch eine Naht zu sichern.
Anschließend sind die Eltern des Kindes zu informieren. Die Chancen für eine Weiterentwicklung dieses Zahnkeims stehen relativ gut.
Merke: Die hier angeführten Komplikationen können bei exakter Diagnostik und Behandlungsplanung sowie entsprechender Sorgfalt während der Behandlung weitgehend vermieden werden. Extraktion bleibender Zähne.
Trotz eines deutlichen Kariesrückgangs und moderner zahnerhaltender Therapiemöglichkeiten ist auch heute noch die Extraktion von bleibenden Zähnen im Kindesalter in einigen Fällen unvermeidbar. Die Entscheidung für die Entfernung eines bleibenden Zahnes erfolgt individuell auf der Grundlage einer ausführlichen Anamnese und Behandlungsplanung unter Berücksichtigung der Compliance des Kindes.
Indikationen. Indikationen für eine Extraktion bleibender Zähne: Karies und Kariesfolgeerkrankungen, schwere Formen der molaren inzisiven Hypomineralisation, Zahntrauma, Zahnanomalien, kieferorthopädische Indikationen.
Die Extraktion von bleibenden Zähnen kann bei kariös zerstörten, nicht erhaltungswürdigen Zähnen indiziert sein. Nicht selten müssen erste bleibende Molaren schon frühzeitig entfernt werden, wenn sie infolge einer Mineralisationsstörung umfangreiche Hartsubstanzverluste aufweisen und eine Restauration auf lange Sicht nicht erfolgversprechend ist. Weiterhin besteht die Indikation zur Extraktion für längsfrakturierte Zähne nach einem Trauma. Durchgebrochene überzählige Zähne, die den Durchbruch der regulären Zähne behindern, müssen ebenfalls extrahiert werden. Häufig sind bleibende Zähne im Rahmen einer kieferorthopädischen Therapie zu entfernen. Während aus Kariesgründen häufig die ersten bleibenden Molaren extrahiert werden müssen, sind zur Platzbeschaffung bei Engständen in der Regel Prämolaren zu entfernen. Welcher bleibende Zahn im Rahmen der kieferorthopädischen Therapie extrahiert wird, ist jedoch immer individuell zu entscheiden. In manchen Fällen ist zum Beispiel die Entfernung eines bereits umfangreich restaurierten ersten Molaren der Extraktion eines gesunden Prämolaren vorzuziehen.
Vorgehen bei der Extraktion bleibender Zähne.
Aufgrund entwicklungsbedingter Besonderheiten gestaltet sich die Extraktion von bleibenden Zähnen bei Kindern einfacher als beim Erwachsenen. Der Knochen ist spongiös und elastischer, das Knochenfach dehnbarer und das Wurzelwachstum noch nicht immer abgeschlossen. Bei der Durchführung der Extraktion ist wie bei der Extraktion von Milchzähnen vorzugehen. Zu Beginn wird die marginale Gingiva mit einem Beinhebel oder Raspatorium vom Zahn gelöst. Es folgt die Lockerung des Zahnes, indem der gerade Hebel im rechten Winkel zur Zahnachse in den Interdentalspalt eingeführt und vorsichtig rotiert wird.
Kave. Bei soeben durchgebrochenen, benachbarten, bleibenden Zähnen mit unvollständig ausgebildeter Wurzel ist an dieser Stelle der Hebeleinsatz kontraindiziert.
In diesen Fällen wird unmittelbar nach dem Ablösen der Gingiva eine adäquate Zange so tief wie möglich angesetzt und der Zahn entsprechend der Form seiner Wurzeln langsam und mit Gefühl in bukooraler Richtung luxiert bzw. rotiert und zuletzt durch Zugbewegung entfernt. Bei einem tief zerstörten oder frakturierten Zahn ist die Hauptluxationsrichtung die Seite mit der tief zerstörten Kronenwand, um ein Abrutschen der Zange zu vermeiden.
Kave. Es ist darauf zu achten, dass die zweite Hand des Zahnarztes zum Halten und zum Schutz des Alveolarfortsatzes eingesetzt wird.
Außerdem stützt die Helferin während der Zahnextraktion den Kopf des Kindes mit beiden Händen ab. Das wirkt einerseits beruhigend auf den Patienten und zum anderen unterstützend für den Zahnarzt. Bricht die Zahnkrone ab oder ist eine tief zerstörte Zahnkrone von vornherein nicht mit der Zange fassbar, ist eine Trennung der Wurzeln mit einem schmalen Lindemann-Fräser oder einem Diamantschleifer vorzunehmen, sodass jede Wurzel einzeln entfernt werden kann. Nach der Extraktion ist der Zahn auf Vollständigkeit zu überprüfen. Das Auflegen eines sterilen Tupfers beendet die Extraktion.
Merke: Abschließend sind der Patient und die Begleitperson über das Verhalten nach der Extraktion aufzuklären. Komplikationen:
Wurzelfrakturen an bleibenden Zähnen treten seltener auf als an Milchzähnen. Kommt es dennoch dazu, muss die frakturierte Wurzel entfernt werden. Gelingt es nicht, sie mittels Wurzelzange, Hebel oder Kralle über die Alveole zu entfernen, muss der Alveolarfortsatz freigelegt und die Wurzel durch Osteotomie entfernt werden. Eine durch Zahnextraktion eröffnete Kieferhöhle liegt bei Kindern selten vor, da die Nasennebenhöhlen noch nicht vollständig ausgebildet sind. Trotzdem ist aus Gründen der Sorgfaltspflicht eine Eröffnung der Kieferhöhle mit dem Nasenblastest auszuschließen. Alternativ kann die Integrität der Alveole mit einer kleinen Knopfsonde geprüft werden. Bei gesunden Kindern heilen die Extraktionswunden in der Regel komplikationslos. Wundheilungsstörungen oder Nachblutungen sind sehr selten. Sie werden nach den gleichen Grundsätzen wie bei Erwachsenen therapiert.
Operative Entfernung oder Freilegung überzähliger bzw. retinierter Zähne.
Überzählige Zähne sind zusätzliche Zahnanlagen, die sowohl retiniert als auch in die Mundhöhle durchgebrochen sein können. Sie treten mit einer Prävalenz von 1-3% im Oberkieferfrontzahnbereich und von ca. 0,1% im prämolaren Bereich auf.
Merke: Überzählige Zähne, die den Durchbruch regulärer bleibender Zähne behindern, müssen entfernt werden.
Retinierte Zähne sind Zähne, die zum Zeitpunkt ihres obligaten Durchbruchs im Kiefer verbleiben. Davon betroffen sein können einzelne Zähne, Zahngruppen oder sehr selten alle Zähne. Retinierte Schneidezähne treten mit einer Prävalenz von 0,1-0,5% auf. Bei oberen Eckzähnen beträgt die Prävalenz 0,8-2,3% und bei oberen Prämolaren 0,5%. Ob ein retinierter regulärer Zahn operativ entfernt oder freigelegt und in den Zahnbogen eingeordnet wird, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, zum Beispiel von der Lage, Form und Wertigkeit des Zahnes, von den Platzverhältnissen und nicht zuletzt von der Compliance des Kindes. Die Therapieentscheidung wird in der Regel gemeinsam von Zahnarzt, Kieferorthopäden und Eltern getroffen.
Operative Entfernung retinierter Zähne.
Nach der klinischen und einer genauen röntgenologischen Lagediagnostik, gegebenenfalls ergänzt durch eine digitale Volumentomographie, wird der retinierte Zahn durch Aufklappung der Weichteile und Abtragung des bedeckenden Alveolarknochens freigelegt. Die Schnittführung entspricht derjenigen bei Erwachsenen. Danach wird der Zahn mittels Hebel oder Zange entfernt. Zur Vermeidung unnötigen Knochenverlustes ist manchmal eine Trennung indiziert, sodass der Zahn in zwei Teilen entfernt werden kann. Nach der Beseitigung des Zahnsäckchens und dem Glätten der Knochenkanten erfolgt die Adaption der Wundränder mit Einzelknopfnähten.
Operative Freilegung retinierter Zähne.
Ziel der Freilegung eines retinierten Zahnes ist dessen Einordnung in den Zahnbogen. Üblicherweise werden diese Zähne zum Zeitpunkt ihres physiologischen Durchbruchs freigelegt, das heißt, das Wurzelwachstum des retinierten Zahnes sollte noch nicht abgeschlossen sein. Ebenso muss die vorgesehene Lücke in der Zahnreihe ausreichend groß sein oder es sollte zumindest die Möglichkeit der orthodontischen Lückenöffnung bestehen. Bei sehr oberflächlicher Lage des retinierten Zahnes und einer geringen Lageabweichung genügen oft die Eröffnung der Schleimhaut über dem Zahn und ein Offenhalten der Verbindung zur Mundhöhle durch Einschlagen des Lappens und dessen Nahtfixierung. Der Durchbruch des freigelegten Zahnes wird kontrolliert. Er erfolgt in der Regel während der nächsten 6 Monate. Wenn nötig, ist eine abschließende Feineinstellung des Zahnes mittels kieferorthopädischer Apparatur möglich. Bei tieferer Lage des retinierten Zahnes sind nach oben beschriebener Freilegung das Anbringen eines Klebebrackets mit Zugelementen und der anschließende primäre Verschluss der Mundhöhle indiziert. Um den Hart- und Weichgewebeverlust zu minimieren, sollte nur so viel Knochen abgetragen werden, wie für das Kleben des Brackets notwendig ist. Außerdem werden so unnötige Manipulationen an der Schmelz-Zement-Grenze oder im Wurzelbereich des Zahnes oder benachbarter Zähne vermieden, die zu Komplikationen führen können. Nach Abschluss der Wundheilung kann der Zahn unter Zugbelastung aktiv bewegt und in den Zahnbogen eingeordnet werden. Eine operative Freilegung der Zahnkrone kann auch in den seltenen Fällen einer totalen Intrusion eines bleibenden Schneidezahns indiziert sein. Zur Vermeidung von Ankylosen oder Wurzelresorptionen sind die umgehende Freilegung, gegebenenfalls eine chirurgische Teilreposition des intrudierten Zahnes und das Anbringen eines Klebebrackets zur orthodontischen Reposition angezeigt. Die orthodontische Extrusion erfolgt sofort nach dem Eingriff. Nach maximal 4 Wochen sollte der Zahn wieder an seiner Ausgangsposition stehen. Über notwendige klinische und röntgenologische Kontrollen und die endodontische Therapie nach Intrusionen wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen.
Komplikationen.
Intraoperative Komplikationen wie Verletzungen der Wurzeln benachbarter Zähne, Blutungen oder die Eröffnung der Kieferhöhle können durch ein schonendes Vorgehen weitgehend verhindert werden. Postoperative Schmerzen, Schwellungen, Nachblutungen oder Wundheilungsstörungen werden nach den gleichen Therapiegrundsätzen wie bei Erwachsenen behandelt. Mitunter lassen sich ankylosierte Zähne trotz aktiver orthodontischer Maßnahmen nicht in die Zahnreihe einstellen. Sie müssen dann in einer zweiten Operation entfernt werden.
Therapie dentogene Abszesse.
Unbehandelte, pulpatote oder endodontisch behandelte Milchzähne oder jugendliche permanente Zähne können zu Abszedierungen in der Mundhöhle führen. Es gelten die gleichen Behandlungsgrundsätze wie beim Erwachsenenpatienten.
Kausaltherapie dentogene Abszesse. Extraktion des ursächlichen Milch- oder permanenten Zahnes oder endodontische Therapie, gegebenenfalls mit Wurzelspitzenresektion, in der Regel bei einwurzeligen bleibenden Zähnen.
Obwohl die Extraktion im akuten Entzündungsstadium unter ausreichend dosierter Antibiose umstritten ist, kann bei betroffenen Milchzähnen anstelle der Inzision die sofortige Extraktion durchgeführt werden, weil sich das eitrige Exudat ausreichend über die Alveole entleert. Allerdings ist diese Therapie bei Klein- und Vorschulkindern wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft infolge Angst und Schmerzen oft nur in Allgemeinanästhesie durchführbar.
Alternative symptombezogene Therapiemaßnahmen in der ambulanten Praxis. Trepanation des ursächlichen Zahnes kombiniert mit der Gabe eines Antibiotikums. Eine Antibiose allein reicht nicht aus. Intraorale Inzision unter Leitungsanästhesie fernab vom entzündlichen Geschehen.
Die symptombezogenen Maßnahmen zielen auf die Überführung des akuten entzündlichen Prozesses in eine chronische Form. Sobald es die klinischen Bedingungen erlauben, muss sich die kausale Therapie anschließen.
Merke: Bei Kindern mit massiven Weichteilinfiltrationen, progredienten Entzündungsverläufen, Phlegmonen, Logenabszessen oder einem reduzierten Allgemeinzustand ist eine stationäre Behandlung angezeigt. Korrektur von Zungenbändchen.
Mit einer Häufigkeit von 3-5% aller Neugeborenen inseriert das Frenulum linguae als kurzes, dünnes, blutgefäßarmes, häutiges Band unter der Zungenspitze.
Klinisches Bild.
Durch das verkürzte Zungenbändchen ist die Zungenbeweglichkeit eingeschränkt. Bei starker Verkürzung erscheint die Zunge beim Herausstrecken zweigeteilt bzw. an der Zungenspitze eingekerbt. In sehr seltenen Fällen kann sich das Frenulum linguae bis nach vestibulär ausdehnen und analog dem Frenulum labiale ein Diastema zwischen den unteren zentralen Schneidezähnen verursachen. Durch ein kurzes Frenulum linguae können beim Säugling Schwierigkeiten beim Stillen, Trinken und Schlucken oder später bei der Lautbildung auftreten. Außerdem ist die Reinigungsfunktion der Zunge im molaren Bereich beeinträchtigt. Gelegentlich findet man jedoch auch Schulkinder und Jugendliche, denen ein Ankyloglossum subjektiv keine Probleme bereitet hat. Da zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen für Säuglinge und Kleinkinder künftig in das kinderärztliche Vorsorgeheft aufgenommen werden, wird der Zahnarzt vermutlich häufiger mit dem Befund des angewachsenen Zungenbändchens konfrontiert und um Beratung bzw. Behandlung ersucht werden.
Korrekturmethoden.
Abhängig vom Ausmaß des Attachments werden verschiedene Korrekturverfahren angegeben. Im einfachsten Fall wird die Zunge angehoben und nach Oberflächenanästhesie kann das Zungenband entlang der Zungenunterseite mit einem Scherenschlag durchtrennt werden. Die Carunculae sublinguales dürfen nicht verletzt werden. Nähte sind in diesen Fällen meist nicht erforderlich. Bei stärker ausgeprägtem Gewebestrang empfiehlt sich wegen fehlender Blutung und eines problemlosen Heilungsverlaufs die Laseranwendung. Erstreckt sich das Zungenband bis nach vestibulär und verursacht ein Diastema der unteren Schneidezähne, wird es analog der Phrenektomie im Oberkiefer unter Lokalanästhesie entfernt. Im Bereich des Mundbodens wird die Wunde mit Knopfnähten verschlossen. Die Wunde im Bereich des Alveolarfortsatzes verheilt sekundär.
Lippenbandexzision.
Ein Diastema mediale superior findet sich im frühen Wechselgebiss bei ca. 7% der Kinder. Es kann verursacht werden durch einen Mesiodens, durch Nichtanlage der seitlichen Schneidezähne oder, am häufigsten, durch ein tief ansetzendes, straffes Frenulum labii superior. In diesen Fällen zieht das Frenulum als derber Strang von Bukal nach Palatinal in die Papilla incisiva.
Merke: Wird die Papilla incisiva unter Zug beim Anheben der Oberlippe ischämisch, ist eine Phrenektomie indiziert.
Ein Diastema mediale inferior wird sehr selten diagnostiziert, kann aber analog zum Oberkiefer mit einem straffen Frenulum verbunden sein.
Phrenektomie.
Eine chirurgische Intervention ist erst in der Wechselgebissphase während des Durchbruchs der lateralen Inzisivi angezeigt, wenn das dicke, bis in die palatinale Schleimhaut ziehende Lippenbändchen ein Diastema mediale zwischen den oberen Schneidezähnen verursacht.
Merke: Die prophylaktische Korrektur des tief ansetzenden Frenulum labii im Oberkiefer ist im Milchgebiss nicht erforderlich.
Die Phrenektomie ist ein kleiner chirurgischer Eingriff, der das Frenulum in toto entfernt. Der optimale Zeitpunkt für die Phrenektomie liegt während des Durchbruchs der lateralen Schneidezähne im Alter von ca. 8-9 Jahren, da der Durchbruchsdruck zum Lückenschluss beiträgt.
Merke: Vor dem Eingriff ist ein Mesiodens röntgenologisch auszuschließen. Merke: Das Kind darf bis zum dritten Tag nach dem Eingriff keine harte Nahrung abbeißen. Die Mundhygiene sollte wie üblich durchgeführt werden.
Erfahrungsgemäß sind die Kinder bezüglich der Mundhygiene nach dem Eingriff sehr zurückhaltend, sodass zur Unterstützung eine Mundspüllösung verordnet werden kann. Die Anwendung der Phrenektomie nach Eismann während des Durchbruchs der seitlichen Schneidezähne gewährleistet in ca. 70% der Fälle eine Selbstausheilung ohne Anwendung kieferorthopädischer Apparaturen.
Fazit:
Die zahnärztliche Behandlung von Kindern schließt auch eine breite Palette chirurgischer Maßnahmen ein. Entscheidend für den Therapieerfolg ist neben der Kompetenz des Behandlers vor allem eine adäquate psychologische Führung des Kindes.